Was aber uns natürlich auch extrem hilft, das muss man auch sagen, ist natürlich auch die Community. Ja, die ist unfassbar kreativ. Das sind Creator at heart, muss man sagen. Das heißt, wenn du Figma lernen willst, brauchst du ja nur mal auf YouTube googeln, Figma Tutorial. Kannst du 1000 Tutorials gucken mit den schönsten Projekten. Ne? Oder es gibt ja auch inzwischen, das muss man auch sagen, ein ganz großes Ökosystem an Trainern, an Coding-Schools, die sozusagen Figma auch als Modul anbieten und dann sozusagen professionelle Zertifizierungen auch ausrufen und sich das auch zum Geschäftsmodell gemacht haben. Das heißt, da sind wir schon, glaube ich, sehr, sehr lucky, dass wir so eine aktive Community auch haben und so ein Ökosystem haben, was uns auch unterstützt extern.
Willkommen zu Subscribe Now, dem Podcast über alles, was man abonnieren kann. Mein Name ist Leonard Schneider und in den letzten Jahren habe ich gemerkt, dass es ein Stichwort gibt, was gerade fast alle Unternehmen bewegt, nämlich Community. Jeder möchte loyale Fans um die eigene Marke aufbauen, die regelmäßig mit einem interagieren, die Feedback geben und die im besten Fall sogar ihre Freunde einladen. Das Unternehmen, um das es heute geht, hat genau das in Perfektion geschafft. Figma ist eines der führenden Design-Tools und vor allem auf UX und UI-Design spezialisiert. Die Software ist so beliebt, dass Adobe gerade dabei ist, das Unternehmen für 20 Milliarden US-Dollar zu kaufen. Eines ihrer absoluten Erfolgsgeheimnisse ist die aktive Community. Das erkennt man daran, dass bei ihrer jährlichen Konferenz der Config beim letzten Mal 8000 Nutzerinnen zu Gast waren und sich weltweit sogar Nutzer zu Public Viewings zusammengefunden haben. Außerdem schreiben Entwickler Plugins, Projektmanager teilen ihre Templates, Coaches erstellen YouTube-Tutorials, mit denen man die Software lernen kann. Und wie sie all das aufgebaut haben und lebendig halten, das erklärt uns heute Mareike Busche. Mareike ist Senior Director Dach und für Central and Eastern Europe verantwortlich und man merkt ihr im ganzen Gespräch an, wie sehr sie für Figma brennt. Ich persönlich habe mich vor allem auf das Gespräch gefreut, weil ich Figma im Alltag ständig nutze. Wenn ihr euch also das Podcast-Cover anschaut oder meine LinkedIn-Posts kennt, dann kommt all das aus Figma. Aber ich gestalte auch bei Projekten alle Entwürfe für neue Newsletter, für Websites, für User-Journeys, all das in Figma. Deswegen wünsche ich euch ganz besonders viel Spaß beim Zuhören. Hallo Mareike.
Hallo Lennart.
Ich kann mir vorstellen, dass es unter den Hörerinnen und Hörern ein paar Menschen gibt, die Figma jetzt noch nicht kennen oder zumindest mal noch nicht ausprobiert haben. Würdest du uns vielleicht mal einen Überblick geben, was seid ihr, was macht ihr?
Genau, Figma, wir sind ein amerikanisches SaaS-Unternehmen. Früher konnte man uns, glaube ich, ganz einfach beschreiben als UX-UI-Design-Tool, das Browser-based ist. Inzwischen haben wir natürlich ein paar weitere Produkte hinzugefügt und sind im Grunde jetzt zu verstehen als Plattform für Produktentwicklungsteams. Das heißt, besonders wenn es um digitale Produkte gibt, mit FigJam, unser Whiteboarding-Tool, dann haben wir natürlich nach wie vor unseren Editor Figma und jetzt aber auch unseren Dev-Mode, das neue Zuhause sozusagen für den Frontend-Entwickler.
Würdest du die drei Module oder die drei Umfelder, die ihr habt, mal ein bisschen genauer vorstellen? Also was sind da die Unterschiede?
Genau, also im Grunde ist es ja so, wenn du dir den Produktentwicklungsprozess mal anschaust, dann fängst du ja meistens an, dass es überhaupt erstmal eine Ideation Phase gibt. Das heißt, man setzt sich erstmal zusammen und überlegt, welches Problem wollen wir eigentlich lösen? Welche Probleme sind eigentlich da? Und dann muss ja erstmal relativ viel gebrainstormt werden. Wie könnte so eine Lösung aussehen? Was ist eine Viral Solution? Was ist vielleicht ein Moonshot? Das ist eine sehr spannende Phase und die findet tendenziell früher hat sie halt ganz oft in Meetingräumen stattgefunden. Heute mit dem ganzen Thema Remote Work verlagert sich das tatsächlich immer mehr ins Internet selber. Und da bieten sich natürlich die klassischen Whiteboarding-Tools an. Und bei uns ist es tatsächlich FigJam, was so ein bisschen der Space ist für kreatives Brainstorming. Das auch sehr, sehr viel Spaß macht mit Widgets und allem, was man da hat, um möglichst dicht an die Erfahrung von so einem In-Person-Workshop ranzukommen. Das ist FigJam. Dann haben wir natürlich unser Kernprodukt, das ist unser Editor, Figma Design sozusagen. Und das ist im Grunde, wo UX und UI-Designer ihre Magie walten lassen. Das heißt, dort werden natürlich vom Wireframe bis nachher zum finalen Prototyp alle Dinge entwickelt, alles umgesetzt, auf was man sich beim Brainstorming sozusagen geeinigt hat. Und der Dev-Mode ist im Prinzip der Lückenschluss von Design to Code. Das heißt natürlich, was nachher als Design festgelegt wurde, muss ja dann auch sozusagen gebaut werden. Und der Dev-Mode gibt im Prinzip dem Frontend-Entwickler mehr Möglichkeiten mit dem Design zu interagieren. Das heißt, es macht es ihm viel, viel einfacher, dieses Design auch dann sozusagen in Code zu übertragen und schneller auch das Richtige zu bauen. Und wenn du es jetzt ganz genau wissen willst, ist es dann tatsächlich so, dass wir natürlich eine offene Plattform sind. Das heißt, das bedeutet, dass der Developer zum Beispiel, der normalerweise immer so ungefähr am Schluss in den Prozess reinkommt, schon von Anfang an sehr einfach dabei sein kann. Und das ist eben genau diese natürliche Kollaboration, die Figma sich zur Aufgabe gemacht hat und die wir tatsächlich dann auch sehen bei PDE-Teams, die uns nutzen.
Was ich bei euch ganz spannend finde, und das klingt da auch schon ein bisschen durch, ist, dass ihr ja mit dem einen Produkt gestartet habt, mit dem Design-Tool und dann noch die Phasen davor und auch danach, also die Brainstorming-Phase und die Development-Phase dann integriert habt. Warum ist es denn so hilfreich, das alles von einem Anbieter zu haben in einem Umfeld?
Naja, ich glaube, der Punkt ist, dass es gibt ja wirklich ganz fantastische Tools für alle Phasen innerhalb der Produktentwicklung. Das Problem ist aber natürlich, dass diese Tools nicht nativ miteinander sprechen und zum Teil auch an Hardware gebunden sind. Und was Figma sich zum Ziel gemacht hat, das ist ja unser Leitspruch, Make Design Accessible to Everyone, heißt einfach, wir haben unser Tool sozusagen direkt im Browser gebaut. Und was wir dadurch erreichen, ist, dass wir device-agnostic sind. Das heißt, du bist nicht mehr darauf angewiesen, was du für eine Hardware zu Hause hast. Und gleichzeitig ist es natürlich dadurch auch möglich, im Realtime zusammenzuarbeiten. Und das bedeutet eben, dass auch ein Frontend-Entwickler ganz am Anfang schon immer mal wieder die Designs mit dem Designer durchgehen kann, anhand der neuesten Mockups live sozusagen, und sagen kann, so, das kann ich bauen, das kann ich nicht bauen, das sehe ich schwierig zu skalieren. Und gleichzeitig ist es aber auch für den Designer möglich, sehr, sehr frühzeitig andere Stakeholder, Product Manager, vielleicht auch Marketing und eben auch die Developer mit in den Prozess einzubeziehen. Und was wir dadurch lösen, ist natürlich, dass wir alleine dadurch, dass sozusagen alle ein Zuhause haben in diesem Tool, schon mal sehr, sehr viele Barrieren entfernen, die alleine durch einen sehr fragmentierten Toolstack entstehen.
Mhm. Generell das Thema Barrieren finde ich total interessant, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass es sehr, sehr einsteigerfreundlich gebaut ist. Worauf muss man denn achten, um Barrieren vor so einem Softwareprodukt abzubauen, damit dann auch eben der vielleicht Projektmanager, der noch nie irgendein Photoshop oder ähnliches benutzt hat, dass der dann draufschaut und denkt, okay, damit kann ich trotzdem irgendwie arbeiten und klarkommen?
Genau, das ist eine sehr, sehr spannende Frage und ich weiß auch gar nicht, ob es da so die eine Antwort gibt. Ich glaube, man muss bei der Entwicklung immer sehr stark im Auge haben, okay, was ist denn wirklich die Kernfunktion, die ein gewisser Jobtitel in dem Produkt wirklich braucht, und von da sozusagen rauf iterieren, wie einfach oder wie kompliziert der Einstieg dann tatsächlich zu gestalten ist. Ne? Weil ein klassischer Designer, der halt sehr viel Erfahrung hat mit diesen Dingen, der findet sich in Figma sehr, sehr schnell zurecht. Wenn du jetzt aber Produktmanager bist oder bist CEO und willst einfach mal nur einen Blick auf den letzten Prototypen werfen, dann brauchst du ja gar nicht Zugriff auf die ganze Editor-Oberfläche, sondern du willst im Prinzip nur einen klickbaren Prototypen haben. Mhm. Und ich glaube, das ist das, wo wir natürlich sehr, sehr viel Überlegung auch reingesteckt haben. Welche Usergruppe muss wirklich was sehen und was brauchen sie auch? Und das ist ja auch ein Grund, warum wir Dev-Mode haben, weil wir einfach wissen, der Developer will am Ende doch schon nochmal andere Dinge sehen und braucht auch schnelleren Zugang als derjenige, der am Ende wirklich in den Designs arbeitet, der dann zum Beispiel auch 4, 5, 6 Mal dieselbe Version auf dem gleichen Canvas sieht. Das braucht ein Developer nicht. Der will einfach sehr schnell wissen, okay, was ist jetzt die finale Version? Und das ist halt unsere Aufgabe und ich glaube, das haben wir bisher ganz gut lösen können.
Das würde ich unterstreichen als Heavy User.
Danke.
Als Figma damals neu entstanden ist, da habt ihr ja einiges anders gemacht als etablierte Player, und das, obwohl ihr in einem Markt unterwegs seid, wo es ja eigentlich schon relativ viel Angebote gab. Also es gab ja damals auch schon von Adobe Illustrator und es gab, glaube ich, auch schon von denen so eine Art Prototyping-Software. Was hat euch denn von denen abgegrenzt? War das in erster Linie dieser Browser-First-Ansatz und dieses Kollaborative, oder gab es noch mehr, was euch besonders gemacht hat?
Ja, ich würde schon sagen, dass es das ist, wenn du es dann auch noch zusammensiehst mit der Mission, die unser wunderbarer CEO Dylan Field tatsächlich hatte. Und das war ja eben auch der Ansatz zu sagen, okay, wie kann ich denn Design accessible to everyone machen? Weil das ist ja wirklich eine große Maxime von uns, die wir auch versuchen, wirklich überall im Produkt auch abzubilden, auch in unserer Pricing-Strategie, wenn du dir das anschaust. Und ich glaube, alleine aus diesem Leitgedanken kannst du ja eigentlich nur in den Browser gehen, weil der Browser eben erlaubt, dass wirklich jeder, unabhängig davon, wie viel Geld er hat, unabhängig davon, ob er sich teure Tech leisten kann, Zugang zu einem Tool hat. Und und dann ist es, glaube ich, auch dem Talent der beiden Gründer geschuldet, auch da wirklich die Ansätze zu finden, die uns eben abgehoben haben von der Technologie, wie wir entwickelt haben, wie wir iteriert haben. Und ich glaube auch, dass wir von Anfang an sehr, sehr dicht mit den Nutzern gearbeitet haben. Ich war jetzt leider nicht da, als Figma sozusagen gebaut wurde, aber ich weiß aus den Erzählungen, dass wir schon immer extrem dicht am und mit unseren Nutzern entwickelt haben. Und ich glaube, das war einfach der große Vorteil, den wir hatten, als wir dann gewachsen sind.
Jetzt nochmal zu eurer Vision, Design für alle zugänglich zu machen. Das ist ja so einer der ganz großen Trends der letzten 5 bis 10 Jahre, dadurch, dass auch mehr Menschen im Online-Marketing arbeiten, für Social Media Grafiken erstellen, vielleicht sogar im privaten Grafiken erstellen müssen, weil selbst für eine Geburtstagsfeier ist der Anspruch ja sehr hoch geworden, wie da die Einladungskarten auszusehen haben. Findet ihr, dass in Zukunft jeder von uns ein Designer sein muss und vielleicht auch jeder von uns ein Designer sein kann?
Ich glaube, muss ist immer schwierig, weil müssen, niemand muss. Aber was ich schön finde, ist, dass wir heute können. Und ich glaube, das gilt ja nicht nur für uns und das gilt auch nicht nur für das Thema Design. Aber ich finde, es war noch nie so einfach heutzutage, Talente und Skills in den verschiedensten Bereichen zu entwickeln, weil wir ja überall die Möglichkeit haben zu lernen. Und ich finde es tatsächlich sehr, sehr schön, dass man, wenn man das Interesse hat, in dem Bereich wirklich mal was auszuprobieren und sich austoben zu möchten und wirklich auch eigene Projekte zu machen, dass eben so ein Tool wie Figma dir das auch ermöglicht, bei aller Power, die es hat, ohne Paywall loszugehen, zu sagen, so, und jetzt bastel ich hier mal was Fantastisches. Weil meistens, das kann ja auch der Kickstarter sein, ein eigenes Business aufzuziehen oder wirklich eigene Träume zu verwirklichen. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und das ist aber, glaube ich, auch geschuldet der Zeit, in der wir leben. Es gibt halt einfach so viel gute Tech, die uns ermöglicht, spannende, fantastische Dinge zu machen, von denen man vielleicht 10, 15 Jahre vorher noch nicht träumen konnte, dass es irgendwann mal möglich wird.
Das ist ja auch eine sehr smarte Marktbearbeitungsstrategie. Also wie gesagt, es gab einen Markt zu der damaligen Zeit, wo es schon viel Software gab, aber eigentlich habt ihr den Markt ja massiv vergrößert. Also viel mehr Menschen, die mittlerweile mit Design zu tun haben, dadurch auch eine viel größere Zielgruppe, wodurch ihr euch, glaube ich, einfach neues Potenzial erschließen konntet. Was hast du denn das Gefühl, wo stehen wir denn da heute? Also habt ihr schon einen Großteil des Marktes angesprochen? Kennt euch schon die meisten Menschen oder würdest du sagen, da habt ihr noch einen weiten Weg vor euch?
Also wir wollen ja immer humble sein, aber ich würde schon sagen, dass die Brand Recognition oder das Tool, sagen wir mal, in den Core-User-Kreisen ist eigentlich nicht mehr wegzudenken. Und da ist, glaube ich, der Bekanntheitsgrad auch einfach unfassbar hoch, was natürlich auch dem geschuldet ist, dass wir einfach so eine fantastische Community haben. Ich habe das selber so auch noch bei keinem Produkt, wo ich bisher gearbeitet habe, so erlebt, dass das möglich ist. Und ich glaube, das ist etwas, was auch schwierig aufzuhalten ist. Und ich glaube, das ist auch nur etwas, was wir selber sozusagen gefährden könnten, indem wir aufhören, so ein tolles Produkt zu sein, wie wir sind. Aber ja, also man muss schon ehrlich sagen, ich glaube, die Brand Recognition ist extrem hoch. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir in Zukunft noch weiter treiben können, weil wir haben natürlich, wenn du jetzt hier Deutschland anguckst, wir haben natürlich noch sehr, sehr viele Bereiche auch in der Wirtschaft, wo das ganze Thema Design oder auch Softwareentwicklung noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Aber auch da, auch da sehe ich jetzt große Änderungen, große Trendwenden. Und ab dem Moment, wo das natürlich für diese Firmen auch relevant wird, wo die aufhören, das einfach nur outzusourcen, werden wir natürlich sofort auch relevant.
Eine Softwarefirma, die, glaube ich, eine sehr ähnliche Mission verfolgt wie ihr, ist der Canva. Ist, glaube ich, auch ein Tool, das viele im Publikum wahrscheinlich kennen oder nutzen. Ich persönlich habe den Eindruck, dass ihr gar nicht so sehr in Konkurrenz steht, weil es ja doch sehr unterschiedlich auch funktioniert und ihr euch an UX-Designer richtet und Canva vielleicht eher an Social-Media-Beauftragte. Wie sehr fühlt ihr euch dann in einem Konkurrenzverhältnis zu denen und wo grenzt ihr euch ab, wo habt ihr Überschneidungen?
Also ich finde es grundsätzlich, tatsächlich freut mich das auch so, dass zum Beispiel Dylan das auch so sieht. Wir sind ja gar nicht böse, wenn es fantastische Tools gibt, die so ein bisschen in unsere Richtung gehen oder wo es auch Überschneidungspunkte gibt, weil ich glaube immer, ja, wir machen einen verdammt guten Job, aber wenn wir complacent werden, wenn wir faul werden, dann ist das auch nicht gut und Konkurrenz belebt das Geschäft und genau auch solche Firmen wie Canva oder auch dennoch mehr fantastische, auch kleinere Firmen, die jetzt aufkommen. Das sind ja auch genau die, die wir brauchen, die uns dann pushen, immer besser zu werden und auch noch Sachen anders zu machen und auch weiter innovativ zu bleiben. Wir wollen ja niemals in den Status kommen, wo wir so ein alter grauer Dinosaurier sind, wo es dann heißt, ja, vor 5 Jahren war es irgendwann noch richtig gut, aber jetzt, ich weiß auch nicht. Von daher, ich bin dankbar für jeden, der gute Ideen hat, der das an den Markt bringt, weil das uns pusht, besser zu werden. Und ich finde, Canva ist ein ganz fantastisches Tool, du hast recht, es sind andere Zielgruppen und von daher ist das, glaube ich, was, wo wir uns teilweise auch gegenseitig befruchten. aber jetzt nicht irgendwie in einem mörderischen Konkurrenzkampf verbunden sind.
Ich würde dann gerne mal auf dich und dein Team zu sprechen kommen. Ihr sitzt ja in Deutschland, das finde ich bei den Softwareunternehmen immer interessant, erstmal zu fragen, was macht ihr eigentlich hier im deutschen Team? Was ist zentral? Wie viel Freiheit habt ihr? Seid ihr nur ein reines Marketing- oder Sales-Team hier? Oder seid ihr auch in der Produktentwicklung beteiligt? Kannst du uns da einen Einblick geben?
Genau. Wir sind tatsächlich eher Business Operations. Das heißt, was wir bei uns haben, sind Support Teams, Sales, Marketing. Sitzen in Berlin, sind aktuell 21 Leute. Ende nächsten Jahres sind wahrscheinlich noch ein bisschen größer. Wir sind schon sehr autark. Das heißt, wir haben sehr, sehr viel Handlungsspielraum auch aus dem US-Headquarter. Ich weiß immer, es gibt immer so das Vorurteil, wenn du für einen Amerikaner arbeitest, dann wird der Amerikaner alles bestimmen. Das ist bei uns tatsächlich nicht so. Das freut mich auch. Und von der Produktentwicklung, wir haben zwar jetzt keine Produktentwickler bei uns in Deutschland sitzen, aber einer der Gründe, warum wir ja auch zum Beispiel in Paris ein Büro haben, warum wir in Berlin ein Büro haben, warum wir in London sind, auch in Singapur und Tokio, ist, dass dieses Commitment da ist, innerhalb der Produktorganisation wirklich auch die verschiedenen Märkte zu beachten, unser Produktfeedback mitzunehmen und auf die regionalen Einzelheiten einzugehen. Ne? Wenn du dir vorstellst, klar, amerikanisches Softwareunternehmen in Deutschland, das Erste, worüber wir immer sprechen müssen, ist Datenschutz, DSGVO. Mhm. Wie setzt du es um? Was machst du damit? Und ja, es wird drauf gehört. Wir machen jetzt Local File Hosting. Wir sind in Frankfurt, Backup ist in Dublin. Das sind halt Sachen, die passieren dadurch, dass wir im Markt sind. Und solche kleinen Erfolgsgeschichten gibt es in Paris, gibt es in London, gibt es sicherlich auch in Tokio und in Singapur. Und von daher haben wir schon viel Einfluss, weil es ja auch so ist, dass knapp 80% unserer Nutzer auch schon gar nicht mehr US-based sind. Das heißt, wir sind von der Nutzerbase, sind wir unfassbar global und divers. Und das muss sich natürlich auch in der Workforce niederspiegeln und auch in den Hubs, die wir öffnen.
Ja, ich will auch gleich nochmal auf das Thema Community zu sprechen kommen. Du hast es vorhin auch schon mal kurz erwähnt und ich glaube, das ist auch sowas, wo man regional Menschen vor Ort haben muss, die das ein bisschen organisieren und orchestrieren. Eine Frage vielleicht noch zuletzt zu dem Blog. Was reizt dich denn persönlich an Figma? Was hat dich zu der Firma gebracht? Was motiviert dich an deinem Job?
Ja, es klingt jetzt immer wie ein Sales-Pitch, aber ich bin tatsächlich extrem glücklich. Ich kannte Figma vorher auch nicht. Das heißt, als ich angesprochen wurde, war ich so, Figma, was ist das? Ja, keine Ahnung. Da habe ich ein bisschen Recherche gemacht, weil es ist für mich unterm Radar geflogen tatsächlich. Aber mich hat das Produkt überzeugt. Das ist, glaube ich, für mich eine der stärksten Product-Orgs, mit denen ich je das Vergnügen hatte, zusammenzuarbeiten. Ich finde, diese Community, du willst ja nachher auch noch ein bisschen dazu sprechen, das habe ich so noch nicht erlebt. Das ist mindblowing, muss ich tatsächlich sagen. Und es ist tatsächlich auch die Leute, und wir haben wirklich eine Kultur, die ist so echt, die ist so fantastisch. Das ist nicht nur, was in der Stellenanzeige steht und wenn du dann erstmal angefangen hast, musst du unter den Teppich gucken und sie suchen. Sondern es ist wirklich, es ist das Gesamtpaket für mich. Also ich bin glücklich und ich hoffe, ich kann auch noch eine ganze lange Zeit bei Figma bleiben.
Das klingt fantastisch. Dann lass uns doch zum Thema Community kommen. Und zwar ist mir in der Recherche schon aufgefallen, ein Begriff, der sehr eng mit euch verbunden ist, über den oft geschrieben wird, ist Community-led Growth. Oft auch in Kombination mit Product-led Growth, was ja so eine der großen Wachstumsstrategien vieler Software-Startups war. Würdest du uns mal einen Einblick geben, was diese beiden Strategien bedeuten? Was steckt hinter den Begriffen und vor allem auch, wie setzt ihr sie um?
Ich finde es immer ganz spannend, dass man das so ein bisschen trennt, dass man sagt, okay, es gibt Product-led Growth, es gibt Community-led Growth, ne? Es gibt Sales-led Growth. Für mich, muss ich ehrlich sagen, Product-led Growth und Community-led Growth gehen eigentlich Hand in Hand. Und das siehst du auch bei den ganzen Firmen, die das erfolgreich managen, ist das eigentlich das eine die Folge von dem anderen. Mhm. Und du kannst das eine nicht von dem anderen. Product-led Growth heißt ja im Prinzip nur, dass du deine gesamte Produktentwicklung, deine ganze Unternehmensstrategie so ausrichtest, dass dein Endnutzer sozusagen immer im Zentrum steht. Das heißt, dass du immer schaust, was brauchen die? Quality of Life. Was sind die nächsten Innovationen, die deine User brauchen? Während du in eher klassischen Modellen vielleicht hergehst und sagst, okay, wer ist der Economic Buyer? Wie kriege ich jetzt den CTO dazu, sozusagen das Produkt zu kaufen? Was muss der sehen? Das heißt, das sind dann eher so, ja, sehr viel härtere Business Metrics. Community Growth heißt ja im Prinzip nichts anderes, als dass du es schaffst, eine sogenannte eine Fanbase für dein Produkt zu basteln, die sozusagen losgehen und im Grunde deinen Vertrieb übernehmen, indem sie Advocacy machen, Training, Development, Education und sozusagen so begeistert sind von dem Produkt, dass sie andere anstecken und das sozusagen dann viral in ihrem Unternehmen, aber auch in andere Unternehmen weitertragen. Und deswegen geht es für mich auch Hand in Hand, weil wenn du ein Produkt baust, was wirklich für deinen Enduser gebaut ist und dort wirklich so sehr schnellen und wirklich greifbaren Impact generiert, dann kannst du ja gar nicht anders, als eine Community aufzubauen, weil der Endnutzer ist begeistert. Der wird es anderen erzählen. Der wird andere mit ins Boot nehmen. Andere werden es ausprobieren wollen. Und in dem Moment bist du tatsächlich an einem Punkt, wo das eine Eigendynamik annimmt, die sich dann nur exponentiell in beide Richtungen weiter befruchtet. Und ich glaube, das haben wir sehr, sehr gut gemanagt. Da gibt es aber natürlich auch noch andere Beispiele, ne? Also ich sage immer, wenn man auch gute, greifbare Beispiele dafür haben will, dann musst du gar nicht unbedingt nur in den SaaS-Bereich gucken, kannst du einfach die Gaming-Industrie. Die erfolgreichsten Titel im Gaming haben ja genau das. Also du hast ein fantastisches Game und mit der Zeit bildet sich eine ganz fantastische Community, die Mods macht, die da eigenen Content zu generiert, die eventuell sogar eigene Comic-Serien kreiert. Ne? Kann ich nur meine Lieblinge nennen, The Witcher oder auch in Skyrim. Das sind ja jetzt inzwischen auch schon alte Games. Die sterben aber nicht, weil die Community da rundherum so stark ist. Und das sind nur so kleine Beispiele. Aber die beiden Berichte gehen für mich Hand in Hand und das eine geht nicht ohne das andere.
Ich würde sogar sagen, viele der Hörerinnen und Hörer sind ja aus dem Verlagsbereich und da komme ich ja auch klassischerweise her. Den Begriff Product-Led Growth benutzt man dort, glaube ich, bisher relativ wenig, aber eigentlich macht man es seit jeher, weil das Produkt der Journalismus ist eigentlich das, was die Leute dann auch in Social Media teilen, wovon sie ihren Freunden erzählen, wo sie ganz stolz sagen, ich bin Leser, ich bin Abonnent von einer bestimmten Marke und das weiterempfehlen. Oder auch im Filmbereich, für Filme ist ja Word of Mouth einer der wichtigsten Erfolgstreiber. Also alles, wo eigentlich die Produktqualität im Vordergrund steht für den Marketingerfolg. Jetzt ist das hier ja auch ein Abo-Podcast und wir feiern ja das Abo als Geschäftsmodell. Und ich habe auch das Gefühl, dass der Begriff Product-Led Growth einherging mit der Entwicklung, dass ja die meisten Softwareunternehmen auf Abos umgestellt haben, auf SaaS. Glaubst du, dass hängt beides eng miteinander zusammen, weil eben die Produktqualität auch zu einem langen Customer Lifetime Value oder zu einem hohen Customer Lifetime Value führt und dementsprechend die wirtschaftlichen Ziele und die Produktoptimierung viel stärker zusammengedacht werden?
Ja, weil ich einfach glaube, dass ich meine, beim SaaS hast du ja immer den Vorteil, dass dein Vorjahresgewinn sich im besten Fall immer akkumuliert. Das heißt, das fängt ja dann irgendwann, wird es ja dann so eine Welle, die nicht mehr aufzuhalten ist. Das heißt, du hast ja relativ gute Wachstumskurven. Ne? Aber am Ende ist es ja schon so, dass man auch sieht, das sieht man ja jetzt auch zum Beispiel in Amerika sehr stark, in Zeiten, wo es dann der Wirtschaft doch nicht so gut geht und wo es Big Tech nicht so gut geht, dann siehst du halt viele SaaS-Modelle auch scheitern, weil auf einmal Churn kommt, auf einmal hast du doch nicht so einen tiefen Login bei deinem Kunden, wie du gedacht hast. Und ich glaube, in den Momenten hilft es, wenn du Product-Led Growth bist und es hilft, wenn du eine starke Community hast, weil du einfach auch intern diese Advocacy hast, die du nicht selber die ganze Zeit reintragen musst, indem du noch und noch und noch mehr Seller hast. Und das ist, glaube ich, sieht man auch jetzt in den Krisen, dass die SaaS-Companies, die wirklich da auch hervorragende Arbeit geleistet haben, mit so am stabilsten durch diese doch sehr harte Phase gegangen sind. Und von daher, ja, 100%.
Es hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, auch das hast du vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, dass ja die Nutzer in den meisten Fällen gar nicht die Käufer sind und ihr überzeugt dann eher die Nutzer als die IT-Entscheider, die dann am Ende das Häkchen nochmal unter den Vertrag setzen, oder?
Ja, also könnte man denken, es ist tatsächlich ein bisschen vielschichtiger. Am Ende ist es so wie ich das immer sage, eigentlich den meisten Designern brauchst du Figma eigentlich nicht mehr verkaufen, weil sie kennen es. Es gibt diese Fanbase, da ist eher nicht so das Problem zu sagen, ja, nutz doch mal Figma, sondern die so, oh, wir wollen Figma, wie kommen wir denn jetzt dazu, dass wir das wirklich auch intern umsetzen, dass wir sozusagen auch den Vertrag mit euch machen können. Das heißt, unsere Aufgabe ist schon, dass wir bei den Entscheidern sozusagen versuchen, auch diesen Business Case zu bauen und wirklich auch zu verstehen, welche Probleme bestehen denn aktuell in den Product Development Orgs. Was müssen wir denn lösen und wie kann Figma sozusagen Teil der Lösung sein? Das ist, dass man einfach den klassischen ROI-Case baut, dass man einfach schaut, okay, was ist denn der Business Value, wenn Figma jetzt wirklich kommt und dir zum Beispiel andere Tools ablöst und uns nutzt. Und das ist meistens, dass unsere Endnutzer, das können die nicht so gut, weil das ist nicht deren Daily Business, aber das ist unser Daily Business. Und deswegen ist das eigentlich so, dass wir da sehr starke Verbindungen auch haben mit den Nutzern und das sozusagen gemeinsamer Angriff ist, dann auch wirklich da durchzukommen und auch den bestmöglichen Case zu bauen. Und dann kommst du natürlich auch in einen Punkt, wenn du das verstanden hast, wenn du weißt, welche Probleme du löst, dann hast du natürlich auch den Login-Effekt, dann hast du natürlich auch den langfristigen Kunden, der dann auch zufrieden ist. Und das ist ja am Ende, wo wir hinwollen.
Was bedeutet das denn in der Praxis? Also wie verbündet ihr euch denn dann mit diesen Heavy-Usern, die versuchen, ihre Chefs oder die IT-Entscheider zu überzeugen?
Wir haben einfach genau diese Unterhaltung. Ne? Wir wollen verstehen, was ist eure Strategie? Wie arbeitet ihr gerade? Wo hakt es? Wo tut es eigentlich weh? Und dann musst du das natürlich, dann kriegst du natürlich jetzt, wenn du, sagen wir mal, auf einer Designer-Ebene bist, kriegst du natürlich relativ operatives Feedback, aber das ist wichtig, weil wenn ich das verstehe, kann ich es wieder eine Ebene höher nehmen, kann das einordnen, kann sagen, was heißt das denn jetzt für Release-Cycle? Was heißt das denn jetzt für, was glaubt ihr denn, die Produkte, die ihr shippt, sind das die besten Produkte, die ihr shippen könntet? Shippt ihr die in time? Wie oft habt ihr Delays? Wie oft habt ihr Overcapacity? Wie viel Zeit verbringen eure Leute eigentlich nicht mit Kernaufgaben, sondern zum Beispiel damit, irgendwelche Files zu finden oder in Slack-Meetings rumzuhängen, weil Feedback-Cycle wieder nicht funktioniert hat? Und das ist so der Punkt, wo es dann natürlich spannend wird, wo wir dann auch in die Business-Metriken reingehen und wo wir auch sehr, sehr spannende Unterhaltungen mit CTOs haben. Teilweise auch mit CEOs, kommt immer ein bisschen auf die Unternehmensgröße an. Aber das sind natürlich die Sachen, wo wir sehr stark darauf angewiesen sind, auch zu verstehen, was eigentlich operativ in den Unternehmen passiert, um es dann wirklich auch strategisch greifbar zu machen für die Führungsebene.
Finde ich auch ganz schön zu hören, dass man halt diese Usability, Nutzerfreundlichkeit dann in Business-Ziele übersetzen kann, sodass am Ende dann wirklich auch Geld bringt und nicht nur irgendwie ein schönes Gefühl für die Nutzer ist.
Ja, das stimmt.
Was bedeuten diese beiden Strategien denn für eure Marketingstrategie? Also wenn ich mir jetzt mal die Verteilung eures Marketingbudgets anschauen würde. Ich habe mal von irgendeinem Gründer gehört, dass er meinte, er investiert gar nichts in klassisches Marketing, sondern er steckt alles, was er in Marketing investieren würde, in sein Produkt, weil das Produkt sich dann quasi selbst verkauft. Würdest du dem zustimmen oder ist es schon auch da wieder ein bisschen komplexer? Wie viel externes Marketing macht ihr noch drumherum?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich kann teilweise auch verstehen, warum ein Gründer das sagen würde. Und ich glaube, es kommt immer ein bisschen darauf an, in welcher Unternehmensphase du dich befindest. Ne? Es ist ja bei jedem Produkt so, du hast deine Early Adopters, du hast sozusagen deine Ideal Buying Persona, die sich auf das Produkt stürzen, wo es eigentlich ein No-Brainer ist, wo die Adoption Rate einfach unfassbar hoch ist, wo das eigentlich, wenn du ein gutes Produkt gebaut hast, erstmal von alleine läuft. Aber wir kommen ja alle an den Punkt, wo wir sagen, okay, jetzt müssen wir unsere Key Audience einfach mal erweitern. Jetzt müssen wir vielleicht in Industrien rein, wo wir jetzt nicht den klassischen Advokaten schon in den Teams haben. Und spätestens dann kommst du an den Punkt, wo es eben nicht mehr reicht zu sagen, das kommt schon irgendwann, weil wir haben ja auch alle Wachstumsziele erfüllen, sondern da kommst du an den Punkt, wo du sagen musst, da musst du teilweise ganze Industrien erstmal sozusagen educaten, musst du erstmal dafür sorgen, dass sie überhaupt verstehen. In unserem Fall UI, UX-Design ist eben nicht einfach nur Sachen schön machen, sondern es bedeutet tatsächlich für dich einen Wettbewerbsvorteil, wenn du da industrierst. Und Deutschland ist ein gutes Beispiel mit unserem ganzen Drive für digitale Transformation und Web 2.0 und Produktion 2.0. Inzwischen sind wir schon bei 4.0, glaube ich. wo aber immer noch so viele Dinge nicht zusammenpassen. Und ich glaube, spätestens dann brauchst du Marketing, weil du ja at scale sonst gar nicht so viel Content verteilen kannst, so viel Education auch machen kannst. Und deswegen würde ich sagen, bei uns ist es tatsächlich ein sehr, sehr guter Mix aus. Natürlich haben wir unsere Kern-Community, das heißt, wir machen viel für die Community, dass wir auch das weiter treiben. Natürlich investieren wir extrem viel in unser Produkt. Das wird auch so bleiben. Das ist einfach auch unser Commitment. Aber ja, natürlich machen wir inzwischen auch klassisches Marketing, ob das LinkedIn ist, ne? Das auch, wir machen natürlich, versuchen wir auch Growth Marketing anzutreiben, weil wir einfach an gewisse Industrien ran müssen, weil wir einfach einen hohen Unterschied haben in Durchdringung und Markenbekanntheit, sobald wir aus sozusagen in sekundäre oder tertiäre Märkte reingehen.
Also kann ich mir das wirklich so vorstellen, dass ihr eine Roadmap habt, wo ihr draufstehen habt, diese Industrie wollen wir nach der nächsten erreichen, also.
Naja, was heißt eine Roadmap? Ich bin da schon eher so für mich als für Dach, dass ich einfach weiß, dass die Industrie in Deutschland einen signifikanten Shift erleben wird. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass du dir viele Unternehmen anguckst, das sind schon Engineering Companies, aber es ist Mechanical Engineering. Da ist das noch gar nicht so wichtig, wie die Software aussieht, die zum Beispiel die Verpackungsmaschine führt. Ja, aber es passiert jetzt, dass ich immer mehr Unterhaltung zum Beispiel in der Verpackungsmaschinenindustrie habe, wo der CEO von seinen Großkunden zu hören bekommt, sag mal, warum ist das eigentlich, dass sich jede deiner Maschinen anders bedient? dass meine Leute sagen, dass eure Software aussieht, als wäre sie 1995. Was ist das eigentlich? Und das sind so Momente, wo natürlich auch Industrieunternehmen anfangen zu überlegen, so, was heißt das eigentlich? Und wir haben ja schon, wenn ich jetzt mal zum Beispiel einen Zeiss nehme, Zeiss ist ja, auch ein Traditionsunternehmen, Medizintechnik, was die alles machen, würde man da drauf kommen, wie stark das Commitment bei einem Zeiss zu UX und UI-Design ist, zu Designsystemen in dieser ganzen Thematik? Wahrscheinlich im ersten Schritt nicht, aber es ist da und es hat für Zeiss wirklich auch echt einen Impact gehabt. Und das sehen wir überall. Klar, bei Industrien, wo du viel B2C hast, ne, ob das die Autoindustrie ist zum Beispiel, sehen wir es natürlich viel schneller, auch im stärkeren Ausmaß. Aber es kommt jetzt beim klassischen Verpackungsmaschinenhersteller an. Es kommt im klassischen Mittelstand an, dass es einen Unterschied macht, dass das tatsächlich irgendwann ein Wettbewerbsvorteil ist. Und da geht es mir gar nicht so darum, eine Roadmap zu haben, sondern da geht es mir einfach darum, diese Trends zu erkennen und dann auch zu helfen, weil das ist das, was ich gefragt werde. Ich habe teilweise Unterhaltung, da gibt es einen UI-UX-Designer in so einem sehr klassischen Unternehmen, der sagt, Mareike, wie könnt ihr mir denn helfen? Könnt ihr hier mal einen Workshop machen für unsere Geschäftsführung, dass die versteht, eigentlich wirklich versteht, was UX, UI-Design, was digitale Produktentwicklung eigentlich wirklich heißt? Und das ist der Trend, den ich sehe. Das wird sich nicht aufhalten lassen, das wird sich beschleunigen und vielleicht kommen wir irgendwann an einen Punkt, wo auch ein eher klassisches deutsches Industrieunternehmen mehr Softwareentwickler hat als mechanische Engineers, Mechanical Engineers.
Da sieht man ja wirklich so einen Megatrend in der Industrie, dass immer mehr von Hardware zu Software sich shiftet. Beispielsweise Autos waren ja früher auch kaum Software getrieben und mittlerweile ist das ein Computer auf Rädern.
Genau.
Und da kommt UX-Design natürlich ins Rennen.
Genau. Das treibt aber der Konsument. Da sagt der Konsument, wenn du mir, das war ja auch, das ist so der Klassiker, ne? Dass der Tesla hat es vorgemacht, auf einmal wollen alle ein Customizable Car, so müssen sich alle bewegen. In einer Verpackungsmaschine weiß ich nicht, ne? Da würde man jetzt nicht davon ausgehen. Aber es kommt langsamer, aber es kommt in großen Wellen.
Ja, auch weil der B2B-Kunde natürlich Besseres von seinem iPhone gewohnt ist.
Klar, ne? Das ist der Punkt.
Viel von dem Product-Led-Wachstum kommt ja auch über Features, also über Touchpoints innerhalb der App, die dann wiederum dazu führen, dass man beispielsweise Freunde zum Kollaborieren einlädt und ähnliches. Was sind denn deiner Erfahrung nach so die wichtigsten Features und Touchpoints in einer App, um so ein organisches Wachstum hinzubekommen?
Na ja, klar. Also A, ist es sehr geringe Einstiegshürden. Ne? Das heißt, wenn du möchtest, dass Lennart sagt, ich bin Power-User bei Figma und ich möchte jetzt im Grunde meine Familie noch dazu einladen, damit wir alle mal über die Geburtstagskarte gucken, die wir jetzt hier designen wollen.
Tatsächlich habe ich meine Schwester mal zu Figma eingeladen. Im ersten Moment dachte ich, es klingt absurd, aber habe ich wirklich.
Ist das? So, wenn wir jetzt aber eine Paywall bauen und deine Schwester muss erstmal irgendwo sich registrieren oder, weiß ich nicht, hunderte von Daten abgeben oder im besten Fall noch bezahlen, würde es natürlich nicht passieren. Das heißt, du brauchst sehr geringe Einstiegshürden, musst es halt ernst meinen damit, dass du wirklich glaubst, Kollaboration ist key und das Produkt ist gut genug, dass es am Ende dazu führt, dass da auch sozusagen Dollars fließen. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, du musst halt verstehen, okay, warum sollte denn jemanden in diese Software einladen und was könnte diese Person da machen? Und ich glaube, da kommt es wieder dazu verstehen, wer sind deine Nutzergruppen, was brauchen die für Touchpoint, was ist für die interessant? Deswegen bei uns ja die Möglichkeit zu sagen, brauche eigentlich nur den klickbaren Prototypen teilen, mehr will ich gar nicht. Ja gut, dann ist das der Einstiegspunkt. Vielleicht für den CEO, der einfach mal einen Blick drauf werfen will, wie sieht eigentlich unsere neue App aus? Oder wie sieht eigentlich unsere neue Website aus? Ne? Wenn ich einen anderen Designer einladen will, ja, dann brauche ich natürlich wieder einen anderen Touchpoint, weil der will ja in meinen Designs sozusagen arbeiten. Und ich glaube, dass deswegen gibt es da gar nicht so eine generelle Antwort. Du musst halt den Touchpoint finden, der für die Usergruppe, die du in dem Tool haben willst, auch relevant ist.
Eine Frage, die ja viele in der Abo-Branche umtreibt, ist, wann frage ich dann doch die E-Mail-Adresse ab, wann muss man sich registrieren und ab wann kommt dann eben auch die Paywall? Wie habt ihr denn diese Entscheidungen getroffen? Also man kann ja schon relativ viel auch kollaborieren in Figma, ohne sich überhaupt anzumelden, was ich ja echt beeindruckend finde. Aber ab wann muss man sich dann registrieren und wie geht ihr dann auch mit dieser E-Mail-Adresse weiter um?
Genau, also wir sind, hat uns tatsächlich auch immer sehr viel geholfen, gerade in Deutschland, als wir noch nicht sozusagen in Europa gehostet haben. Wir sind ja extrem datenleicht, das heißt, wir brauchen ja so gut wie gar keine persönlichen Daten von unseren Nutzern, brauchen nur irgendwas, wo die sich sozusagen ihren Login mit erstellen und das war's. Du brauchst kein Foto hochladen, keine Vornamen, Nachnamen, das ist alles nicht nötig. Und deswegen, ja, es kommt ja jetzt das komplette EU-Hosting, von daher haben wir es dann auch alles in Europa. Das Wichtige ist, glaube ich, für uns erstmal die Files. Das sind ja dann schon auch Informationen, die den Kunden wichtig sind. Die sind ja jetzt schon in Europa. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Wann kommt eine Paywall? Also bei Figma ist es tatsächlich so, dass wir sagen, in dem Moment, wo jemand wirklich anfängt, Geld mit dem Tool zu verdienen, ab dem Moment ist es natürlich sinnvoll zu sagen, okay, jetzt solltest du auch mal auf einen Tier upgraden, was sozusagen auch für Leute gemacht ist, die damit Geld verdienen. Und da kommt es natürlich auch immer wieder drauf an, bist du ein Solo-Designer, der Freelance, der immer mal einen Kunden hat, dann reicht dir wahrscheinlich auch das Pro-Tier. Bist du jetzt ein deutscher DAX-Konzern mit sehr, sehr strengen Anforderungen an Datenschutz, an Sicherheitsvorkehrungen, der ein sophisticated Admin-Console braucht, dann ist natürlich der Punkt gekommen, wo dir ein Pro-Tier einfach nicht mehr ausreicht, sondern wo du sagen musst, ja, also ihr seid ein Enterprise, folglich ist der Enterprise für euch, Enterprise-Plan für euch auch der richtige. Ne? Das kommt halt immer auf die Komplexität und die Größe des Unternehmens an. Aber grundsätzlich in dem Moment, wo jemand anfängt, mit deinem Produkt Geld zu verdienen, ist es, glaube ich, fair zu sagen, das ist der Punkt, wo man auch selber ein bisschen was chargen kann.
Wie findet ihr diesen Moment? An dieser Stelle muss ich, glaube ich, eines beichten. Und zwar, ich bin zwar Heavy-User, aber ich bezahle bisher nichts für Figma. Ich habe mich da ganz gut bisher rumgedrückt und vielleicht an der Stelle ein kleines Dankeschön dafür, dass ihr echt großzügig seid mit eurem Free-Plan. Und ich muss auch dazu sagen, ich verdiene ein bisschen Geld damit. Aber wie findet ihr denn diesen Moment und wie schließt ihr aus, dass es Schnorrer wie mich gibt und wie schlimm sind Schnorrer wie ich überhaupt?
Genau, also ganz grundsätzlich, Schnorrer wie du sind überhaupt gar nicht schlimm. Im Gegenteil, für uns ist es tatsächlich so, guck mal, wir sind Product-Led Growth. Wir brauchen eine fantastische, starke Community, um auch diesen Drive zu behalten. Von daher ist für uns wirklich jeder Nutzer extrem wichtig, egal ob der Free ist, ob der Pro ist, ob der Org ist oder Enterprise ist. Weil ihr seid alle im Grunde, wenn ihr das Produkt liebt, dann haben wir den Effekt, den wir brauchen. Dann haben wir eine lebendige Community. Das heißt, du trägst ja auch zu unserem Erfolg bei, egal ob du jetzt zahlst oder nicht. Das muss man vorweg sagen. Und deswegen sind wir auch so großzügig in den Plänen, weil wir genau das wissen. Ja, wenn wir jetzt zu gierig werden, dann machen wir unsere eigene Community kaputt. So, und jetzt nochmal zu dem Thema, ab wann verdient man so viel Geld damit, dass es sich lohnt oder dass man für Figma bezahlen sollte. Du wirst früher oder später selber an den Punkt kommen, wenn du ein gewisses Kundenportfolio hast, wenn du eine gewisse Größe an Projekten hast, wenn du eine gewisse Größe an Aufträgen hast, die du abarbeiten musst, dass es eigentlich ohne gewisse Features nicht mehr geht. Und spätestens dann machst du ja das Upgrade. Ne? Und wenn wir jetzt, sagen wir mal, im Unternehmensbereich unterwegs sind, da gibt es eigentlich nur noch wenige Unternehmen, die das nicht machen, weil da gibt es einfach klare IT-Governance-Regeln. Das muss registriert sein. Ne? Da muss ein zentraler Admin sein. Da müssen Logfiles vorhanden sein, damit man auch diese Datenschutzkonformität hat. Und spätestens da ergibt sich die Frage sowieso, da müssen wir über solche Sachen reden, aber für den Designer selber, der soll auf der Plattform glücklich sein, der soll sich da austoben, weil ihr seid die Community, die uns groß gemacht hat und da finde ich das auch, finde ich persönlich das sehr, sehr in Ordnung, dass wir da großzügig sind und hoffentlich auch nur ganz lange bleiben.
Habt ihr so eine Segmentierung innerhalb eurer potenziellen Kunden, also eurer Nutzer, wo ihr sagt, das ist jemand, da müssen wir jetzt gar nicht erst mit Sales oder Marketing draufgehen, weil der eh niemals abschließen wird. Und habt ihr vielleicht so ein paar Free-Nutzer, wo ihr mit bestimmten Strategien dann sagt, die versuchen wir jetzt abzusellen? Oder haltet ihr euch da zurück, bis der Kunde selbst dann den Bedarf bekommt und an die Paywall stößt?
Naja, sagen wir so, es ist teils, teils. Dass wir natürlich schon auch sehr viele Kunden haben, die uns dann aktiv ansprechen und sagen, hey, wir haben jetzt eine Größe erreicht, wir haben gewisse Vorgaben bekommen intern, wir müssen jetzt mal gucken, irgendwie, keine Ahnung, unser Datenschutz hat Stress gemacht, unsere IT, unser Lizenzmanagement hat Stress gemacht, können wir da bitte mal schnacken, wie wir das bei Figma lösen können und spätestens dann sind wir in der Diskussion zum Enterprise-Plan. Natürlich siehst du anhand von gewissen Signalen, ist das jetzt ein Kunde, wo das wert ist, dass wirklich jetzt ein Mensch versucht, da krampfhaft Lizenzen zu verkaufen, sind wir eher nicht der Fan von. Wir schauen tatsächlich, okay, was könnte der Business Case sein? Uns geht es ja auch nicht darum, jetzt zwanghaft jeden auf einen bezahlten Plan zu bekommen, sondern uns geht es ja wirklich darum zu sagen, okay, was passt denn zu deinem Unternehmen? Was hast du denn für Nöte und für Sorgen, die du vielleicht mit deinem aktuellen Figma-Setting nicht lösen kannst? Ne? Und das geht ja dann ganz schnell in Richtung, dass auch kleine Unternehmen sehr, sehr komplex werden können, weil sie zum Beispiel sind Agenturen, die haben unfassbar viele Kunden. Da muss eine ganz klare Trennung her zwischen einzelnen Projekten. Du hast aber gleichzeitig, dass du viele Mitarbeiter zwischen diesen Projekten sozusagen hin und her schieben musst, ohne dass es da Data Breaches gibt. Und ich glaube, spätestens dann ist das natürlich für uns auch ein Kunde, wo wir drüber sprechen und sagen, aber wir haben ja die Erfahrung mit anderen Agenturen, die machen das so und so, aus dem und dem Grund ist das nicht was, wo wir uns auch mal drüber unterhalten sollen. Weil das Ziel ist immer, mit jedem Upgrade zu sagen, wie kriegen wir es hin, dass sich deine komplexe Organisation wieder klein und einfach anfühlt. indem wir Komplexitäten rausnehmen, gleichzeitig aber mitskalieren können, wenn ihr weiter wächst. Ich hoffe, das ist eine zufriedenstellende Antwort.
Sehr, sehr. Da sind wir schon bei einem nächsten Thema, nämlich so Customer Education. Also gerade bei so einer Software, die in eurem Fall, wie gesagt, zumindest mal zum Einstieg sehr einfach zu bedienen ist, aber dann ja auch schnell komplex wird. Also mittlerweile habt ihr so viele Features und auch vieles, was sich total an Profis richtet. Wie geht ihr denn an das Thema ran? Wie bringt ihr den Menschen die Software bei?
Ja, ich glaube ehrlich gesagt, wir kriegen intern auch sehr viel Feedback, weil das ist natürlich so, weil jeden, den ich jetzt einstelle, wir müssen alle sozusagen uns auf dem Produkt zertifizieren lassen, wir müssen alle das Produkt lernen und wir müssen auch jeden Tag in den Tools arbeiten, weil das ist uns auch persönlich sehr wichtig. Und da merken wir natürlich schon auch mit jedem Release, den wir machen, mit jedem Feature, das wir adden, dass das Tool komplexer wird und auch die Leute, die jetzt sozusagen nicht der klassische Endnutzer sind, anfangen zu strugglen, das Produkt auch wirklich dann schnell und greifbar zu verstehen. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass wir sehr stark investiert haben in das ganze Thema Customer Education, ne? Ob das jetzt irgendwie Live-Demos sind, die wir machen, Recorded-Demos. Wir haben natürlich auch unsere DAs, wir haben Onboarding-Teams, wir haben Support-Team, wir haben Enablement-Teams. Das heißt, wir haben schon eine Infrastruktur kreiert. Was aber uns natürlich auch extrem hilft, das muss man auch sagen, ist natürlich auch die Community. Ja, die ist unfassbar kreativ. Das sind Creator at heart, muss man sagen. Das heißt, wenn du Figma lernen willst, brauchst du ja nur mal auf YouTube googeln, Figma Tutorial. Kannst du 1000 Tutorials gucken mit den schönsten Projekten. Oder es gibt ja auch inzwischen, das muss man auch sagen, ein ganz großes Ökosystem an Trainern, an Coding Schools, die sozusagen Figma auch als Modul anbieten und dann sozusagen professionelle Zertifizierungen auch ausrufen und sich das auch zum Geschäftsmodell gemacht haben. Das heißt, da sind wir schon, glaube ich, sehr, sehr lucky, dass wir so eine aktive Community auch haben und so ein Ökosystem haben, was uns auch unterstützt extern.
Wie aktiv habt ihr das denn aufgebaut? Ist das so mehr oder weniger von selbst entstanden oder habt ihr da schon auch hart dran gearbeitet, dass die Community so viel macht?
Tatsächlich, das ist eine sehr gute Frage und ich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, es ist wahrscheinlich so, dass wir diese Community, so wie wir sie gerade haben bei Figma auch auf der Website, aufgrund von Community-Feedback auch gelauncht haben. Weil ich glaube, das war von Anfang an so, dass die Leute sich sehr stark mit dem Produkt identifiziert haben und sehr schnell auch dahergegangen sind und gesagt haben, okay, wie kann ich meiner Community helfen? Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen unseren Ursprungs-Usern, unseren Designern geschuldet. Die sind einfach von Natur aus unfassbar kollaborativ. Die teilen, die lernen, die sind sehr humble. Und da haben sie natürlich angefangen. Wir haben gesagt, so hier, ich habe tolle Figma-Slides gebaut, feel free to use it. Ja, ich habe hier ein Sticker-System gebaut, feel free to use it. Und dann ist das wie so eine Welle. Dann kommen more tech-savvy people und sagen, ja, also Figma ist super krass. Ich wünschte, sie könnten noch das und das. Und wir haben ja auch eine Roadmap, das heißt, das ist ja auch nur so viel, was wir machen können. Und dann kommt ein talentierter User und sagt, dann baue ich jetzt einfach ein Plugin. Und das ist natürlich fantastisch, dass wir so eine Community haben. Und dann ist das auch so eine Selbstdynamik, wo wir gar nicht viel machen können. Wir haben jetzt natürlich mit unserem Creator Fund und auch sozusagen den Creator Fees auch ein Programm ins Leben gerufen, damit die Leute, die da wirklich auch sehr, sehr viel Zeit und Liebe investieren, um wirklich auch ganz fantastische Dinge zu bauen, dass die das monetarisieren können. Oder wenn sie sagen, wir wollen das gar nicht monetarisieren, dass wir über den Creator Fund sozusagen dann da auch einen Ausgleich schaffen können und sagen können, hey, du willst es nach wie vor frei der Community zur Verfügung stellen, wir finden das aber so fantastisch, dann kriegst du halt von Figma einen Grant auch so ein bisschen, um das dann auszugleichen. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr faires Modell. Es geht auch in keinster Weise Richtung Marketplace, dann würden wir es auch kaputt machen. Es geht eher darum, dass man sagt, okay, den Power-Creator oder die, die wirklich ganz fantastische Sachen machen, die haben dann auch tatsächlich die Möglichkeit, dass sich das auch monetär ein bisschen verdient.
Und bewerben die sich da aktiv bei euch oder sprecht ihr die dann an, wenn ihr seht, die machen viel und die wollt ihr unterstützen?
Es ist aktuell ein Mix. Also wir haben natürlich, sagen wir mal, Creator dabei, die machen das schon sehr lange und die haben auch einen gewissen Renown in der Industrie. Also das weiß man auch. Das sind dann so die Plugins, die gefühlt jeder Designer auch im Mund hat, die man sich anguckt. Wir scouten aber natürlich auch, wie gesagt, wir haben es ja noch gar nicht so lange im Markt. Das heißt, wir suchen auch noch so ein bisschen für uns den besten Weg da zu finden. Aber ich würde sagen, es ist ein Mix aus beiden.
Inwiefern unterscheidet sich das dann auch von Influencer-Marketing? Also ist das eine Form von Influencer-Marketing oder ist das was komplett anderes?
Naja, also ohne jetzt Influencer-Marketing dissen zu wollen, aber du hast ja in ganz vielen Fällen hast du ja nicht wirklich so eine starke Affinität zur Brand, die dann gepostet wird. Ne? Wenn du dir zum Beispiel Sportnahrung-Influencer anschaust, im Grunde, das ist ein Proteinpulver, das ist relativ austauschbar. Ich glaube, wir sind schon in einem Bereich, wo es deutlich tiefer geht, wo eine sehr, sehr hohe technische Kompetenz auch herrscht, weil unsere Community, das sind ja auch absolute Koryphäen dabei, ne? Wo wir auch den Hut vorziehen. Und ich glaube, das ist schon nochmal ein anderes Level wie Influencer.
Also die Reihenfolge ist eine andere. Es sind erst Fans und dann werden sie Influencer für euch und beim anderen ist es so, dass ihr Geld zahlt und dann werden sie vielleicht Fans.
Genau.
Du hast auch gerade Marketplace und Plugins angesprochen. Würdest du uns da noch mal ein bisschen tieferen Einblick geben, wie das genau funktioniert? Also was kann man bei euch als Externer zusätzlich entwickeln zu der Software? Wie kann man die bereichern und wie kann man dann damit Geld verdienen?
Genau, also gibt es tatsächlich auf der Website auch sehr, sehr viele Helpcenter. Wir haben im Prinzip eine API, wo du, wenn du eine gute Idee hast, dir sozusagen Hilfe und Connectivity holen kannst. Und dann kannst du losgehen, kannst was bauen. Wir haben es jetzt gesehen, wir haben, glaube ich, inzwischen über 100 AI-Plugins von der Community gebaut bekommen. Es ging unfassbar schnell. Und im Grunde sind eben keine Grenzen gesetzt. Du kannst aber natürlich auch hergehen, muss ja kein Plugin sein. Du kannst auch sagen, hier, ich habe für meine Firma ein ganz fantastisches Brand-Guideline, ganz fantastisches Designsystem, das würde ich gerne mal mit euch teilen. Kannst du auch machen. Du kannst sagen, hier, wir haben einen Big Jam-Workshop gemacht und super gute Canvas dafür entwickelt. Den möchte ich teilen, könnt ihr bitte auch reusen. Das heißt, das technische Level, was du brauchst, ist unterschiedlich. Wenn du Plugins entwickeln willst, musst du natürlich dich auch so ein bisschen mit APIs auskennen und so ein bisschen auch um die technischen Regeln halten.
Also das ist dann die Unterscheidung zwischen Templates und Plugins.
Genau.
Also ich habe tatsächlich sogar eines, ich bezahle nicht für Figma, aber ich bezahle für eines eurer Plugins, nämlich eine etwas erweiterte PDF-Exportfunktion, die ich für meine LinkedIn-Posts sehr gut gebrauchen kann, die mir einfach sehr viel Zeit spart. Da bin ich auch gerne bereit, ein paar Euro pro Monat dafür auszugeben.
Ja, und das finde ich fair, weißt du, weil da hat sich jemand hingesetzt, hat da was gebaut, hat es der Community zur Verfügung gestellt. Ich finde, das ist in Ordnung, wenn man dann ein paar Euro dafür bezahlt und das Leben so erleichtert wird, finde ich das.
100%, funktioniert auch super.
Ja, perfekt.
Nochmal Stichwort Community. Ihr hostet ja auch eine sehr große Konferenz, die Config. 8000 Besucher beim letzten Mal, wenn ich das richtig gesehen habe. Welche Rolle spielen solche Events bei euch im Marketing, im Community Building?
Genau, ich glaube, die Config ist, glaube ich, weltweit eine der größten Design-Konferenzen, ne? Weil wir, die 8000 Leute waren natürlich in San Francisco vor Ort, wir hatten aber gleichzeitig über 50 weltweite Launch-Partys, die noch unterwegs waren, zusätzlich zu allem, was noch an privaten Viewing-Partys stattgefunden hat. Wir haben,
es gibt Public Viewing-Partys für Business-Konferenzen.
Wirklich. Ja, man soll es nicht glauben, weil es ist ja nicht eine klassische Business-Konferenz, sondern im Grunde ist es eine Bühne für unsere Community. Das heißt, wir nutzen es natürlich immer sehr stark für die Keynote von unserem CEO ist natürlich auch immer dafür gedacht, so die neuesten Produktentwicklungen dann auch zu launchen. Das ist, wir natürlich dann auch die Audience haben und sets the stage. Aber dann ist es ja so, wenn du dir die Config anschaust, wir versuchen ja wirklich, Leuten auch eine Bühne zu geben, die wirklich in dem Space, in dem sie unterwegs sind, ganz fantastische Sachen. Das kann Nike sein, das kann ein Adidas sein, aber es kann auch Firmen sein, die man vielleicht gar nicht so kennt. Das können Creator sein aus Afrika, aus Indien, sonst wo. Und ich glaube, das ist tatsächlich der Appeal von der Config ist, dass die Community, die eigene Community represented bekommt. Und das macht das natürlich sehr greifbar. Es macht es very educational. Wir haben ja auch verschiedene Tracks. Das heißt, du kannst dir im Grunde dein eigenes Programm zusammenstellen. Und jeder hat tatsächlich auch die Chance, da mal mitzumachen. Ne? Weil es ist eben nicht reduziert auf die größten Brands, die jetzt bei uns die größten Verträge haben. Sondern es ist tatsächlich ein sehr, sehr harter Auswahlprozess, den wir treffen, based on quality. Und das finde ich ganz, ganz fantastisch, dass wir sagen, das ist ein Thema, das interessiert. Es ist auch egal, wie groß die Brand ist. Und ich glaube, das ist das, was die Community so wertschätzt, weswegen die Config auch so erfolgreich ist. Und was natürlich von unserer Seite auch die Wertschätzung zeigt, die wir der Community gegenüber haben. Dass wir sagen, Leute, die fantastisch sind, die gehören auf diese Bühne. Und es ist egal, was das für ein Label ist und eine Brand.
Das klingt total sinnvoll, aber es klingt auch gleichzeitig nach unfassbar viel Arbeit. Wie seid ihr denn als Team oder als Teams international organisiert, damit ihr das stemmen könnt, ohne völlig zu verzweifeln?
Ja, also es ist tatsächlich ein langer Prozess, der ist sehr, sehr arbeitsintensiv, aber es ist natürlich auch, sagen wir mal, es ist unsere größte Veranstaltung, von daher ist es auch alles wert. Das Feedback ist fantastisch, die Größe ist natürlich, ist gigantisch. Ich glaube, die Hauptlast da liegt natürlich auf unseren Content-Teams, im Produktteam und natürlich auch unseren Designer-Advocates. Der Designer-Advocate ist ja bei Figma tatsächlich der Link zwischen, also der direkte Link zwischen uns und der Community. Von Haus aus sind die selber Designer gewesen, waren in verschiedensten Firmen unterwegs und sind jetzt sozusagen auf Figmas Seite. Und das ist natürlich auch die Kompetenz, die wir nutzen, um zu schauen, okay, was sind denn Themen, die die Industrie gerade bewegen? Was sind denn Themen, die den Leuten in den Köpfen umgehen? Das kann grundsätzlich das Thema Designsysteme sein, das kann aber auch, das kann mit Effizienz zu tun haben, das kann mit Workflows zu tun haben, das kann alles Mögliche sein. Das heißt, die sind natürlich das ganze Jahr über mit dem Ohr in der Community herauszufinden, was treibt euch an? Und wer wird da auch genannt? Weil das ist ja das Schöne. Leute sagen ja nicht nur, da gibt es ein Thema, sondern ja, hier, XY hat Folgendes gemacht, ganz fantastisch. Und das wird dann gesammelt. Dann gibt es natürlich irgendwann einen Aufruf, können sich natürlich auch Leute dann bewerben und dann wird es sozusagen intern gescreent von den verschiedensten Teams. Und dann stellen wir hoffentlich auch im nächsten Jahr ein Programm zusammen, wo möglichst viele Leute sich wiederfinden und auch möglichst viele Leute sehr viel Spaß daran haben.
Du hast gerade die Rolle der Designer-Advocates angesprochen. Ich hatte mich vorhin übrigens auch schon mal kurz gefragt, was du mit DA meinst. Jetzt hat sie es endlich auch geklärt. Und in einer meiner allerersten oder in der allerersten Episode dieses Podcasts hatte ich mal Christoph Kull von Adobe zu Gast. Und Adobe ist ja auch gerade dabei, Figma zu kaufen, das nur so am Rande. Und wir hatten damals ganz viel über das Thema Customer Success gesprochen und wie das dort im Team verankert ist. Sind diese Designer Advocates aus deiner Sicht das gleiche wie ein Customer Success Team oder ist was komplett anderes?
Ist tatsächlich sehr, sehr anders. Wir nutzen unsere Designer Advocates natürlich schon auch in Kundengesprächen und auch in Client Education, wenn es um sehr, sehr spezielle Themen geht, weil die sind halt einfach auch Koryphäen auf ihren Gebieten. Das heißt, wenn dann ein Kunde von uns sagt, Mensch, wir brauchen auch mal ein bisschen Beratung zum Thema, wie wir Designsysteme überhaupt aufbauen, wie wir überhaupt anfangen, dann ist das natürlich auch eine Ressource, die wir nutzen können. Aber grundsätzlich ist der Designer Advocate schon hat bei uns ein sehr, sehr anderes Profil. Das ist Community Marketing, das ist auch Community Growth, das ist auch sozusagen die Product Roadmap mitgestalten. Das sind eben auch so Events wie Config. Das heißt, es ist schon ein ganz anderer Scope. Wir haben bei Figma tatsächlich gar nicht so die klassische Customer Success Rolle. Wir haben tatsächlich aber schon auch eine Infrastruktur, um sozusagen Kunden möglichst erfolgreich zu machen auf Figma. Ob das Onboarding Manager sind, ne? Das heißt, wenn du jetzt, sagen wir mal, ein großes deutsches, altes Unternehmen hast, die sich da noch ein bisschen schwer tun, die brauchen dann einen Onboarding-Manager und dann gibt es wirklich auch ein Programm, wo man sie durchführt, wo man dann auch alle abholt und sozusagen die Einführung auch erleichtert. Wir haben ein Customer Enablement-Team für Kunden, die schon ein bisschen länger dabei sind, um da auch noch mal ein bisschen aufzufrischen. Wir haben natürlich das ganz klassische Product-Support-Team, wo Bugs reported werden können, wenn wir mal welche haben, wenn es Billing-Fragen gibt und sowas, das haben wir schon. Aber den klassischen Success-Manager haben wir tatsächlich nicht. Da nehmen wir unsere Seller auch noch sehr mit in die Pflicht, ist aber auch ein bisschen dem geschuldet, dass wir natürlich als Produkt das Glück haben, dass unsere Community in den meisten Fällen genauso gut ist wie wir in der Nutzung der Software. Ne? Also es gibt halt wirklich kaum Designer, wo ich jetzt noch andere wo sage, weißt du, wie man Figma benutzt. Das kommt eher selten vor. Ne? So, da geht es dann eher darum, dass man die Peripherie mehr erklären muss, dass man mehr Zeit drauf verwenden muss, wie sollte die Architektur aussehen, wie sollte das generelle Setup aussehen, ob das Workspaces sind, ne? Ob das generell die Theorie hinter Designsystemen ist. Das ist dann eher der Punkt, wo wir mehr Education machen. Das ist gar nicht so sehr zu nutzen, ist eigentlich.
Ja, und die Customer Success Funktion übernimmt ja auch ein bisschen an die Community, oder?
Ja, das kann man tatsächlich auch so sagen, weil sie halt so gut vernetzt sind und weil sie tatsächlich auch ich finde es ganz faszinierend in dem Bereich dieser Wunsch zu teilen und zu lernen. Das heißt, es macht diese Community wirklich einzigartig. Habe ich so echt auch noch nicht gehabt.
Du hattest vorhin auch von eurer einzigartigen Firmenkultur gesprochen. Was macht die denn aus deiner Sicht aus? Und direkt eine Anschlussfrage, da ihr ja so für Zusammenarbeit steht, was habt ihr denn so an Tricks, Hacks, besonderen Methoden, wie ihr dann auch in Teams intern zusammenarbeitet?
Ja, gute Frage. Was macht unsere Kultur so besonders? Ich glaube, dass man wirklich sagen kann, von CEO bis runter zum IC sind alle committed, dass diese Kultur auch so wirklich so fantastisch bleibt, wie sie ist, ohne dass sie stillsteht. Weil natürlich muss eine Kultur sich auch weiterentwickeln. Es ist ja kein Standalone-Thing, sondern es lebt ja auch von jedem, den wir da neu hiren. Ich glaube, du wirst bei Figma kaum das Gefühl haben, dass du mit Leuten nicht sprechen kannst. Das ist eine unfassbare Hilfsbereitschaft. Das ist auch so ingrained. Diese Kollaboration heißt ja auch, du bist bereit, zusammenzuarbeiten, du bist bereit, zu helfen. Wir hiren sehr Leute, die sehr, sehr humble sind. Das heißt, die schon, das sind fantastische Leute, aber keiner von denen würde sich hinstellen und sagen, I have seen it all, I can do it all, I am the Alpha. Das passiert bei Figma nicht. Und das führt eben auch dazu, dass dass Kollaboration auch auf ein neues Level gehoben wird, weil alle wollen lernen und alle sind auch bereit, dem anderen zuzuhören und andere Meinungen zu sehen und auch zu verstehen, hey, ich kann davon lernen. Und ich glaube, das ist auch schon so ein Geheimnis, warum es bei uns so gut funktioniert, weil du einfach nie das Gefühl hast, mit jemandem zu sprechen, der dich anguckt und sagt so, ja, deine Meinung interessiert mich. und das Leben, wie ja, es ist nicht so häufig, ne, dass wenn du mit deinem CEO sprichst, dass er wirklich präsent ist und wirklich zuhört und wirklich auch deine Meinung ernst nimmt und die nicht gleich wegwischt. Das ist schon special. Und ansonsten ist natürlich, wir nutzen extensiv unsere eigenen Tools. Das heißt, die sind gebaut für Kollaboration. Das heißt, die zwingen dich auch in die Kollaboration. Da kannst du gar nicht Nein sagen. Und ich glaube, dadurch, dass wir wirklich im Grunde alle so gerne miteinander zusammenarbeiten, es gibt eigentlich keinen Grund, irgendwelche Meetings zu vermeiden, weil du denkst, oh, mit der Person will ich jetzt nicht sprechen. Das haben wir nicht.
Das ist sowas, was du sowohl bei euch als auch bei den Kunden merkst, dass die Tools auch die Unternehmenskultur am Ende mitgestalten, mitprägen?
Also das, ja, ich finde, das ist schon, das wäre schon anmaßend, dass jetzt.
Da kommt die Bescheidenheit
so,
wieder.
Ja, so, und ja, weil es ist am Ende eine Software, ne? Aber ich glaube, dass der Toolstack, den du deinen Mitarbeitern zur Verfügung stellst, natürlich am Ende schon auch entscheidet, können die effizient arbeiten. Fühlen die sich in ihren Arbeitsprozessen unterstützt, fühlen die sich da wohl? Haben die das Gefühl, die können produktiv sein, weil wir im Grunde, alle Menschen wollen ja gute Arbeit leisten, alle Menschen haben einen gewissen Leistungsgedanken. Und wenn du natürlich einen Toolstack hast, was das ermöglicht, dann hast du ja eine grundsätzlich höhere Zufriedenheit im Job, du hast eine grundsätzlich positive Einstellung zur Arbeit. Und ich glaube, das ist ja der Punkt, der dann am Ende dazu führt, dass die Kultur auch wirklich aufblühen kann, weil wenn keiner da sein will, wo er gerade ist, wenn keiner Bock auf die Arbeit hat, dann wird es halt auch ganz schwer, eine Kultur zu kreieren, in der Leute gerne zusammenarbeiten, weil niemand will das ja machen. Von daher würde ich sagen, kann eine Software eine positive Kultur beeinflussen, insoweit, als dass du es Leuten ermöglichen kannst, ihren Job gut zu machen und über erhöhte Job-Satisfaction und natürlich auch gute Resultate dann sozusagen dafür zu sorgen, dass die Leute eine grundsätzlich positivere Einstellung zu ihrem Arbeitsplatz haben, dann ja.
Also ich würde sogar fast einen Schritt weitergehen. Ich finde, die Prozesse in einem Unternehmen sind so mit das Entscheidendste. Und ich habe schon so viele Leute erlebt, die einfach so gefrustet sind, weil sie einfach mit beschissener Software arbeiten müssen. Oder aber so genervt
davon
sind.
Ja, wenn du so ehrlich sagen willst. Genau, aber da sind wir grundsätzlich uns einig. Und ich glaube, das ist der Punkt, den Software lösen muss. Und ich glaube, das wird häufig noch unterschätzt. Dass an Software festgehalten wird, obwohl keiner mit arbeiten will. Dann nutzt sie auch keiner gerne.
Wenn wir nochmal jetzt über die Zukunft von Software auch sprechen. Ihr habt vor kurzem ein neues Set an AI-Tools nochmal vorgestellt. Wie sieht denn eure AI-Strategie aus? Also ich will da jetzt gar nicht in die Tiefe gehen, weil wir ja schon recht weit fortgeschritten sind im Gespräch, aber mal ganz oberflächlich, was sind da eure Gedanken, eure Pläne?
Also AI ist für uns tatsächlich sehr, sehr wichtig. Wir haben ja auch ein eigenes Machine Learning-Team aufgebaut. Wir haben ja auch die ein oder andere Investition in dem Bereich tatsächlich schon getätigt. Ich glaube, aktuell haben wir ja so ein bisschen eine Ambivalenz in allen möglichen Industrien, was AI angeht. Ne? Da ist auf der einen Seite viel Hoffnung, auf der anderen Seite viel Besorgnis. Wird das mein Job auslöschen? Wird AI meinen Job übernehmen? Bin ich dann arbeitslos? Und wir sehen AI tatsächlich eher als Partner für die Nutzer unserer Software. Und deswegen wird es auch essentieller Teil, dass der Plattform sein, weil am Ende ist es ja so, egal was ich für einen Beruf habe, ich habe ja immer im Laufe eines Tages sich wiederholende Aufgaben oder wiederholende Arbeitsabläufe, die ich machen muss, die sind zwar nötig, um den Job zu machen, die haben aber nicht unbedingt einen direkten Impact auf die Qualität der Arbeit oder den eigentlichen Output. Und ich glaube, das ist, wie wir tatsächlich AI auch im Bereich Design zum Beispiel sehen, dass wir sagen, es gibt viele Aufgaben, die ein Designer machen muss, die jetzt aber keinen direkten Impact auf seine Kreativität haben oder auf das Fantastische, was er dann da kreiert. Und wenn wir das automatisieren können, wenn wir das über AI wegrationalisieren können, dann schaffen wir ja im Grunde genau das, was wir wollen, noch mehr Zeit, noch mehr Space, wirklich auch diese Deep Work zu machen, die Zeit zu haben, sich wirklich da auch die Gedanken zu machen und wirklich maximale Kreativität zu entfalten. Von daher sind wir AI gegenüber super positiv eingestellt, weil wir wissen, dass wenn wir es richtig nutzen, dann machen wir das Leben unserer Nutzer einfach noch viel, viel leichter und sie können genau das machen, was sie am liebsten machen. Das ist eben tatsächlich die Kernaufgabe und nicht irgendwelche repetitiven Tasks.
Viele Unternehmen überlegen ja jetzt gerade, wie sie AI in ihre Produkte integrieren. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, der Markt ist so wahnsinnig schnell, dass manche Dinge, die ich heute entwickle, in 2 Wochen Kernfunktionalität von ChatGPT und anderen sind und alles, was ich reingesteckt habe, eigentlich total unnötig war. Wie geht ihr an dieses Thema ran, an dieses vielleicht auch Risiko, dass AI-Entwicklung rangeht? Wie schnell muss man sein? Wo lohnt es sich vielleicht auch ein kleines bisschen abzuwarten, wie sich der Markt entwickelt und dann einfach das umzusetzen, was zum Standard geworden ist?
Ich glaube, man muss einfach mit einer gewissen Gelassenheit an die ganze Thematik rangehen. Ne? Weil was du ja siehst, ist, dass auch viele Unternehmen sich sozusagen auf das Thema AI stürzen, weil sie denken, dann verkaufe ich besser. Mhm. Aber AI muss ja, wenn du es wirklich richtig machen willst, es muss ja auf deine Produktvision einzahlen. Und die Produktvision, die wir für Figma haben, die gibt es ja nicht erst seit jetzt ChatGPT da ist, sondern die ist ja entwickelt über Jahre und wir wissen ja auch, wo wir mit der Software hinwollen. Und da ist natürlich AI ein Teil davon. Und da freuen wir uns natürlich auch, dass sich das schnell entwickelt. Aber wir sind da jetzt nicht in einem Panikmodus, wo wir sagen, schnell, sondern wir gucken genau, was gibt es für Technologie, die wir jetzt sozusagen einkaufen können, die wir zusätzlich machen können und was müssen wir selber bauen, weil es das Richtige ist für unsere Produktstrategie. Und ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist einfach irgendwo AI ranklatschen, weil man hofft, dass man dann nicht hinter dem Trend hinterhängt. Und das, finde ich, sieht man halt heutzutage schon ein bisschen. Und deswegen fühlt sich das dann auch klangig an und denkt, was mache ich jetzt damit? Also ja, jetzt habe ich hier den AI, aber was willst du, dass ich jetzt damit mache? Und ich glaube, das ist der Key. Man darf sich da nicht verrückt machen lassen. Technologie war schon immer schnell.
Das stimmt. Aber ich habe das Gefühl, selten war eine Technologie so schnell wie jetzt dieser AI-Trend. Also was da innerhalb von, jetzt mittlerweile ist es, glaube ich, 1 Jahr seit ChatGPT gelauncht wurde, was innerhalb dieses einen Jahres passiert, das ist irre.
Ja, aber du hast natürlich, das ist natürlich ein Katalyst, weil auf einmal fließt natürlich auch noch mehr Geld in Thematik AI. Das heißt, du hast natürlich noch mehr innovative Ideen, Gründer, Founder, die jetzt rauskommen, die bessere Produkte rausbringen. Und am Ende AI enables AI. Das heißt, der Vorteil, den du ja hast, ist, je besser es wird, desto schneller ist die Entwicklung. Aber ich glaube schon, dass man da mithalten kann. Du darfst halt nicht vergessen, was dein Produkt am Ende sein soll. Ne? Mhm. Du darfst dich halt nicht treiben lassen von dem Hype, sondern du musst es halt schlau nutzen.
Sollte nicht einfach irgendwas mit AI sein.
Genau.
Ich würde langsam zu den Schlussfragen kommen. Vorweg vielleicht noch einmal gefragt, gibt es irgendwas, worüber du leidenschaftlich gerne sprichst, was ich bisher noch vergessen habe zu erwähnen? Fällt dir da noch was ein?
Tatsächlich, also so ein ganz großes Herzensprojekt von mir ist tatsächlich immer Belonging, Equity und Inclusion. Ich glaube, du hast vorhin gefragt, ob Software Beitrag dazu haben kann, dass es eine gute Kultur gibt. Wir sind uns ja einig, es kann helfen, aber ich glaube, das Wichtigste für mich ist tatsächlich Belonging, Equity, Inclusion, Accessibility, das heißt wirklich nicht nur für Menschen Produkte zu bauen, sondern mit Menschen, mit verschiedenen Nutzern Produkte zu bauen. Und ich glaube, das ist was mir gerade für Berlin sehr, sehr wichtig ist, wo ich auch viel Zeit einstecke, ist eben wirklich auch BII Platz zu geben und es nicht zu sehen als nice to have und es macht sich gut fürs Unternehmen und man muss es auch irgendwie monetarisieren, sondern wirklich BII zu machen, weil es das Richtige ist. Es ist das Richtige, über Disabilities zu reden. Es ist das Richtige, über Frauen in Tech zu reden. Es ist das Richtige, über Frauen in SaaS zu reden. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den wir auch intern sehr, sehr gut machen, wo wir auch als Firma sehr, sehr viele Ressourcen reinstecken und das auch sehr, sehr ehrlich meinen. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum unsere Kultur so fantastisch ist, weil BII eben nicht einfach nur so eine Tickbox ist, die irgendwo stehen muss, dann wundert aber gar keiner Zeit und keiner Bock drauf, sondern es ist wirklich Kern auch unserer Unternehmensphilosophie, auch unserer, auch wie wir das leben, aufgeschuldet, weil wir natürlich, glaube ich, auch eine der buntesten Communities haben, die man sich vorstellen kann. Wir haben alles. Und das muss sich aber auch bei Figma reflektieren. Das muss sich auch in unserem Produkt reflektieren. Das kann ich immer nur mitgeben. Man sollte es ernst meinen.
Wie setzt du das in deinem Alltag um? Gibt es irgendeine Maßnahme, auf die du besonders stolz bist?
Naja, ich glaube, ist es, dass man die richtigen Partner finden muss. Wir haben jetzt mit Zalando zum Beispiel ein sehr, sehr schönes Event gemacht. Wir haben das nächste Jahr auch ein paar Sachen aufgeleint und eben in den Besprechung auch sehr, sehr klar ist, dass man das nicht mit irgendwelchen kommerziellen Hintergründen macht, sowohl intern bei uns, aber auch beim Partner klar macht, dass man sagt, wenn wir das machen, dann machen wir das, weil wir glauben, es ist das Richtige und nicht, weil wir irgendwelche Business Goals dran attachen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, weil häufig die Budgets ja gar nicht da sind, ohne dass clear business reason behind ist. Und ich glaube, das ist das eine. Und für mich ist es tatsächlich persönlich so, dass ich weiß, wenn ich die Ressourcen habe, wenn ich die Budgets kriegen kann, dann ist es gar nicht unbedingt, dass ich das immer, dass da immer Figma stehen muss oder mein Name stehen, sondern reicht es einfach schon, dass man ein Event mitsponsert. Oder dass man einfach Raum und Zeit zur Verfügung stellt und ein bisschen essen, ein bisschen trinken. Und es ist so dankbar. Und ich finde es schade, dass nicht mehr Unternehmen das wirklich als das Richtige betrachten, sondern das ganz häufig hinten runterfällt. Und da, das ist so eine persönliche Mission von mir, da ein bisschen mehr Awareness zu schaffen, dass es das Richtige ist zu machen. Und es muss Platz dafür sein.
Also die klassische Frage, die man ja auch bei Spenden stellen kann: Würdest du es auch machen, wenn am Ende du nicht damit angeben kannst?
Genau. Das ist der Punkt. Und wenn man das nicht für sich so beantworten kann, dann sollte man es auch nicht machen. Ne? Und für mich, wir suchen auch gerade jemanden, der uns auch in EMEA noch BEI-seitig unterstützen kann. Und da für mich ist das auch ganz klar. Das muss jemand sein, der das wirklich ernst meint und der BEI wirklich aus einer Passion rausgemacht hat. Nicht nur, weil es a must-do ist, wenn du irgendwo im People-Bereich beschäftigt bist, ja, müssen wir halt ein bisschen BEI mitmachen, sondern du musst halt wirklich dahinter stehen, weil dann kannst du auch Dinge fallen.
Finde ich ein sehr schönes Plädoyer. Dann würde ich zu meinen drei Schlussfragen kommen, die ich am Ende von jeder Episode stelle, nämlich: Auf welches Abo möchtest du selbst nicht mehr verzichten, euer eigenes ausgenommen?
Man kann sagen, muss da jetzt nicht mal sagen. Stimmt aber tatsächlich. Ich glaube für mich YouTube Music. Also Musik ist so meine große Passion. Ich mache alles, was ich, egal wo ich bin, was ich mache, ich brauche Musik in meinem Leben. Und ich liebe meine Playlists, ich liebe die Musikvorschläge, die ich bekomme. Das heißt, das ist schon sehr, sehr lebensbereichernd. Und vielleicht als zweites müsste ich vielleicht sagen, mein Hörbuch-Abo von, man kann es ja auch sagen, von Amazon Audible, ne? Weil es ist im Alltag ehrlich immer so einfach, die Zeit zu finden, sich irgendwo hinzusetzen, wirklich in Ruhe stundenlang zu lesen. Und ich finde, so ein Hörbuch, ich habe einfach die Möglichkeit, mich weiterzubilden, ich habe die Möglichkeit zu lernen, ich habe die Möglichkeit, meinen Horizont zu erweitern, egal wo ich bin. Deswegen glaube ich, diese beiden Abos, ohne die könnte ich nicht mehr.
Das ist ganz witzig. Eigentlich wird dir immer Spotify genannt. Jetzt hast du zwar Musik, aber immerhin mal einen anderen Anbieter reingebracht. Und wer sich von den Hörern für Hörbuchabos interessiert, es gibt schon eine etwas ältere Folge, die aber immer noch spannend ist, mit BookBeat. Auch ein sehr interessanter Markt, kann ich euch nur ans Herz legen. Dann die zweite Frage: Welches Abo-Unternehmen ist für dich ein Vorbild? Also gibt es jemanden, von dem du dir einiges abschaust, vielleicht auch im Product-Led- oder Community-Led-Growth-Bereich?
Ich glaube, Vorbild ist schwierig, weil ich finde, dass wir schon sehr, sehr viel richtig machen und da bin ich tatsächlich auch sehr stolz drauf. Aber klar, es gibt natürlich, es gibt schon Dinge, die ich mir sehr genau anschaue. Wir hatten es vorhin schon, tatsächlich die Gaming-Industrie, weil ich das faszinierend finde, wie sie das immer wieder hinbekommen, auch die unterschiedlichsten Zielgruppen global zu engagen und wirklich auch so Legacy-Games zu schaffen, die einfach eine unfassbare Community haben. Und ich glaube, da kann im Grunde auch jeder ein bisschen was von lernen. Aber es sind natürlich auch andere Tech-Unternehmen, ne? Ob das ein OpenAI ist, ob das auch ein Notion ist. Notion ist ja jetzt auch nicht ein Produkt, was sofort vielleicht jedem erschließbar ist, aber wenn du es nutzt, ist es einfach ganz fantastisch und hat ja auch einen ähnlichen Effekt wie wir dann. Und das sind natürlich schon Firmen, denen ich auch folge, wo ich auch schaue, was machen die, in welche Richtung entwickelt sich das, haben die irgendwelche Talks, die ich mir dann anhöre, die ich mir anschaue, wo ich dann auch den Austausch suche mit Executives, einfach um zu verstehen, in welche Richtung denken die, was kann ich da für mich mitnehmen.
Notion ist auch eins meiner absoluten Lieblingstools. Ich könnte meinen Alltag ohne Notion, glaube ich, nicht mehr organisieren.
Ja, ist auch so. Starke Community dahinter.
100%. Auch eins dieser Freemium-Modelle, wo ich bisher kein Geld dafür bezahle, obwohl ich es jeden Tag nutze. letzte Frage: Was sollten andere Abo-Unternehmen von euch lernen?
Ja, das ist eine gute Frage. Da muss ich tatsächlich auch sagen, was kann man von uns lernen? Ich glaube, wenn ich was sagen würde, dann ist es wirklich don't be afraid to offer things for free. Und ich glaube, das ist häufig das Problem, dass Firmen sagen, ja, wir machen jetzt Product raus, wir machen Freemium, aber irgendwie haben wir dann doch Angst davor. Ne? Da gibt es ja dann vielleicht doch die Schnorr und verstehen einfach nicht, okay, es gibt im Grunde, jeder Nutzer deiner Software hat einen Wert und du musst ihn für dich finden. Das ist nicht immer nur der Dollar Value. Ich glaube, das ist ganz, ganz spannend, weil, wie gesagt, die Community, die wir haben, das ist ganz fantastisch. Und ich glaube, wer das erste Mal bei Figma ist und das erste Mal auf einem Community-Event ist, egal wen ich einstelle, das ist ein Effekt, weil die sagen, das hätte mir das so nie vorstellen können. Das ist doch eine Softwareformat. Das ist ja Wahnsinn hier. Ich glaube, das ist mein Punkt. Trust your community, invest in your community und hab auch keine Angst, wirklich Dinge auch mal umsonst rauszugeben. Es lohnt sich meiner Meinung nach immer. Und ansonsten ist es aber so, uns gibt es ja jetzt auch noch nicht so lange. Wir haben 1.300, 1.400 Mitarbeiter weltweit. Bei uns ist es tatsächlich so, wir lernen auch noch jeden Tag von unseren Kunden, mit unseren Kunden. Wir machen auch nicht alles richtig. Wir sind auch sehr agil. Wenn du bei Figma arbeitest, ist es like every quarter is a new quarter. Das stimmt schon, aber es heißt auch sehr viel Change. Das heißt, ja, also wir sind da selber auch noch auf einem sehr, sehr starken Learning Path.
Aber diesen Austausch mit der Community kann ich nur bestätigen. Ich war ja bei der Zeit für die Freunde der Zeit mitverantwortlich und uns ging es auch mal so, wenn wir zu den Veranstaltungen gekommen sind und die Abonnenten und die Leser mal persönlich getroffen haben, waren wir ganz begeistert, was für fantastische Menschen uns da begegnet sind.
Ja.
Vielen, vielen Dank, Mareike, für das Gespräch. Es hat mir großen Spaß gemacht und vor allem fühle ich mich jetzt am Ende ein bisschen weniger schlecht, weil ich eure Software schnorre.
Ich danke dir sehr für dein Interesse, für die fantastischen Fragen und bitte niemals ein schlechtes Gewissen haben, wenn du Figma nutzt. Wir sind das, was wir sind, wegen der Community, wegen Leuten wie dir und von daher keep on rocking.
Das war Mareike Busche von Figma. Ich hoffe, euch hat das Gespräch gefallen und ihr konntet etwas für eure Community-Strategie daraus mitnehmen. Wenn das so ist, dann freue ich mich immer, wenn ihr die Episode einem Freund oder einer Kollegin weiterleitet, denn so entdecken ihn noch mehr Menschen. Außerdem noch ein ganz kleiner Hinweis in eigener Sache. Unter www.subscribe-now.de findet ihr jetzt eine ganz neue Website, die alles rund um diesen Podcast, Newsletter und meine Beratung bündelt. Schaut da doch gerne mal vorbei, den Link findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, euer Lennart.